Ja, die Predigt heute, die stammt gar nicht von mir, sondern von einer Pastorenkollegin. Ich weiß nicht, was da das richtige Wort ist. Pastorenkollegin von mir, die hat mit mir in Elztal studiert und unterrichtet jetzt dort Altes Testament. Und die hat im Rahmen von diesem Andachtsheft, was der Bund herausgegeben hat, eine der Predigten geschrieben, die halt zum Wochenthema für diese Woche passt. Genauso wie auch für die anderen Wochen jeweils von anderen Kollegen und Kolleginnen Predigten geschrieben wurden. Also wenn ihr das Heft mitlest, dann seid ihr sowieso im Thema. Wenn nicht, ist es auch kein Problem, weil ihr werdet die Predigt trotzdem verstehen. Die steht trotzdem so für sich. Ja, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, dass in Filmen immer genau das passende Wetter herrscht. Im romantischsten Moment, was sieht man da meistens? Strömenden Regen, nein. Ja gut, in manchen romantischen Szenen, das stimmt, aber meistens, genau, Brigitte, einen romantischen Sonnenuntergang. Der prasselnde Regen setzt eher ein, wenn es dann so ein bisschen dramatischer wird. In vielen Filmen, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wird es nie wirklich hell. Der verhangene Himmel untermalt noch so die düstere Stimmung. Oder es ist sogar ständig Nacht. Ich glaube, es sind dann eher Horrorfilme. Nur für den Fall, dass Handlung und Musik also noch nicht ausreichen, um uns in die richtige Stimmung zu versetzen, muss auch noch irgendwie das Wetter mitspielen. Und zur Szene, die wir heute betrachten, würde ein Sturm passen. Orkanartige Böen, die Bäume ächzen, immer wieder ein kräftiger Schauer. Wir entdecken, wenn ihr seit Ostern dieses Andachtsheft vom Bund lest, immer wieder verschiedene Seiten an Jesus. Er lädt ein, er lässt sich einladen, er dient und er sieht genau hin. Das waren so ein paar der Blickwinkel auf Jesus in den letzten Wochen, aber das waren eher so die Schönwettereindrücke von Jesus, um beim Bild vom Wetter am Anfang zu bleiben. Und jetzt zieht ein Sturm auf. Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden. So heißt das Thema der kommenden Woche in diesem Andachtsheft. Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden. Auch Johannes beginnt sein Evangelium mit unterschiedlichen Perspektiven auf Jesus. Was ist wichtig, um Jesus zu verstehen? Er will uns Jesus sozusagen vorstellen. Wer ist der eigentlich? Was macht ihn aus? Und zu diesen ersten Eindrücken von Jesus zählt bei Johannes auch die folgende Geschichte. Und da lese ich euch jetzt aus Johannes 2, die Verse 13 bis 22 vor. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk, mitsamt ihren Rindern und Schafen. Er fegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Seinen Jüngern kam das Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn: Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn: Woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen: Für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Habt ihr den Sturm gespürt? Eben noch hat er auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Jetzt zieht Jesus nach Jerusalem und scheint geradezu auszurasten. Drastisch erzählt Johannes, was passiert. Jesus baut sich spontan eine Art Peitsche und drischt damit neben Menschen und Vieh umher, treibt sie vor sich her. Er schmeißt Tische um, schüttet die schön sortierten Münzen der Geldwechsler weg und fordert sie alle auf, den Tempelbereich zu verlassen. Das sagt er wahrscheinlich nicht im typisch sanften Jesus-Ton, den wir uns so gerne vorstellen. Vielleicht schreit er sogar. Wie es wohl denen erging, die Jesus aus dem Tempelbereich raustreibt? Das wird uns hier leider nicht erzählt. Aber Johannes zeigt uns drei Perspektiven auf das, was hier passiert. Vielleicht findest du dich in einer der drei Perspektiven wieder. Da sind einmal die Jünger. Sie verfolgen den Wutausbruch sozusagen von der Seitenlinie und versuchen sich da irgendwie einen Reim drauf zu machen. Vielleicht kannst du dich auch in Jesus gut einfinden. Die zweite Perspektive. Kennst du Momente, wo dich Ärger überkommt, wo du deiner Wut Luft verschaffen musst? Und die dritte und letzte Perspektive, da rücken die Tempelaufseher ins Licht. Sie fragen kritisch, woher bitte nimmst du dir das Recht, sowas zu tun? Sie suchen also irgendwie eine Art klärendes Gespräch mit Jesus über das, was da gerade passiert ist. Schauen wir zuerst in den Jüngern über die Schulter. Wie geht's dir, wenn jemand ausrastet? Wenn einer seiner Wut freien Lauf lässt. Manche Menschen haben schlimme Erfahrungen gemacht. Ich glaube, besonders als Kind sind solche Momente ziemlich schrecklich. Aber auch als Erwachsene kenne ich das Gefühl von Hilflosigkeit. Wenn Wut sich Ausdruck verschafft, macht das irgendwie Angst. Daneben fühle ich mich ohnmächtig und klein. Jesus hat hier nicht so gewalttätig getobt, wie es leider bei uns oft passiert. Aber es ist auch nicht harmlos, was er da getan hat. Immerhin schwingt er eine Peitsche aus Stricken und treibt damit Menschen und Tiere vor sich her, stößt Tische um. Und die Jünger stehen irgendwie stumm daneben. Auch sie sind wahrscheinlich ohnmächtig. Sie mischen sich nicht ein in der Szene. Aber sie denken sich still ihren Teil und davon berichtet Johannes. Ihnen fällt ein Vers aus Psalm 69 ein. Der Eifer um dein Haus wird mich umbringen. In anderen Übersetzungen steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Die Jünger denken sich also oder sagen vielleicht auch zueinander, so untereinander, Jesus ist ein Eiferer. Sein Zorn ist so übermäßig, dass er ihn geradezu auffrisst. Die Frage ist ja, ist es eigentlich gerechtfertigt, was Jesus hier tut? Anders als wir heute kannten sich die Jünger damals im Tempel aus. Sie wussten, die Geschäfte, die hier laufen, sind völlig normal. Die Händler stehen nicht im Allerheiligsten, nicht einmal im inneren Vorhof des Tempels. Ganz am Rand des Tempelbezirks haben sie ihre Buden aufgebaut. Und das, was sie tun, hat unmittelbar mit dem Tempel zu tun. Hier kann man seine römischen Münzen gegen die alte tyrische Währung eintauschen, die im Tempel gilt. Und nur damit kann man die Tempelsteuer zahlen oder auch Opfertiere kaufen. Den Zehnten opfern, ein Dankgelübde einlösen oder nach der Geburt eines Kindes ein Opfer bringen. Auch die Eltern von Jesus haben das gemacht. Dass hier krumme Geschäfte liefen, dass die Leute ausgepresst wurden, das steht hier gar nicht. Das sagt auch Jesus nicht. Alles, was er sagt, ist, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Aber bis heute wird trotzdem oft das schlimme Treiben der Händler im Tempel ausgemalt. Davon habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ich habe den Eindruck, dass dabei in der Vergangenheit so wie so antijüdische Vorurteile in den Text reingelesen wurden. Die Juden, diese Wucherer, die Gewinnsüchtigen. Aber solche Deutungen sind immer problematisch, weil sie ja gar nicht im Text stehen, sondern von uns Menschen da so reingedeutet werden. Und sie versperren uns auch den Blick darauf, wie radikal Jesus hier eigentlich handelt. Aber die Jünger, die wissen das noch. Sie sehen Jesus offenbar als Eiferer. Das griechische Wort für Eifer erinnert an die Zeloten. Das waren die politisch Radikalen dieser Zeit, die gegen die Römer kämpften. Und Jesus ist hier ähnlich leidenschaftlich wie sie. Aber seine Leidenschaft gilt nicht der politischen Lage, sondern dem Kern des geistlichen Lebens, dem Tempel. Das ist nicht einfach irgendein Ort, an dem Rituale vollzogen werden, sondern hier ist Gott gegenwärtig. Hier ist der Ort, an dem Gott verehrt und gelobt wird, an dem er Vergebung gewährt. Menschen kommen her, um zu opfern, sie singen und beten und diskutieren über das Wort Gottes. Ganz ähnlich, wie wir es heute hier in der Gemeinde tun, nur dass Gott nicht nur hier gegenwärtig ist, sondern auch in unseren Herzen. Diesen Raum, den Tempel, das Haus seines Vaters will Jesus schützen. Selbst noch der äußerste Randbezirk des Tempels, da wo die Händler stehen, ist für ihn heilig. Und er tritt deshalb so heftig auf, weil er sich ganz mit Gottes Anspruch identifiziert. Die Jünger spüren also, Jesus ist nicht irgendein Wutbürger, sondern er zeigt hier seine ganz besondere und enge Verbindung zu seinem Vater. Er bringt Gottes Leidenschaft zum Ausdruck. Und noch einen anderen erkennen sie in ihm. Wenn sie an Psalm 69 denken, dann auch an David, der diesen Psalm geschrieben hat. Wie David, der damals den Tempel gegründet hat, setzt sich Jesus leidenschaftlich für den Tempel ein. Sie erkennen also in Jesus den verheißenen Sohn Davids, den Messias. Und ausgerechnet in diesem Wüten zeigt sich also, wer Jesus ist. Gottes Sohn, der für das Haus seines Vaters kämpft. Und der Nachkomme des Tempelgründers David, der Messias. Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden, heißt das Thema der Woche. Dürfen wir das überhaupt? Immerhin fragen auch die Tempelaufseher, was für ein Zeichen kannst du uns vorweisen, dass du das alles hier tun darfst? Genau wie den Jüngern ist auch ihnen völlig klar, so im Tempel wüten darf nicht jeder Dahergelaufene. Höchstens einer, den Gott selbst dazu beauftragt hat. Also, können wir das, was Jesus hier tut, einfach nachahmen? Und wenn ja, wann sind Gewalt und Vandalismus dann legitim? Nur wenn es um heilige Dinge geht? Um das Gemeindehaus? Die richtigen Lieder im Gottesdienst? Die Heiligkeit der Familie? Ich glaube, wir alle kennen in irgendeiner Form religiöse Eiferer. Und unser Text ist sicher keine Aufforderung, es ihnen gleich zu tun. Heiligen Zorn zu kultivieren und mit allen Mitteln für das zu kämpfen, was wir für Gottes Sache halten, darum geht es nicht. Ich glaube, wir können auf andere Weise von der Wut Jesu lernen. Es lohnt sich, seine Wut mal so richtig sacken zu lassen. Das Thema in dem Heft für die kommende Woche heißt auch sanftwütig. Nicht sanftmütig, sondern sanftwütig. Wenn ihr die Andachten lest, ist das vielleicht nochmal eine Gelegenheit, Jesu Wut wirklich sacken zu lassen. Diesen Blick auf Jesus auch mal auszuhalten. Jesus ist nicht nur der sanfte Menschenversteher. Er kann auch anders. Er kann auch eifern. Toben und zornig sein. Gerade darin zeigt er sich sogar als Gottes Sohn. Schon im Alten Testament wird von Gottes Zorn genauso wie von seiner Liebe erzählt. Am Sinai zum Beispiel stellt sich Gott Mose so vor: barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist der Kern seines Wesens. Aber einige Verse später heißt es, der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Zu Gott gehört also beides: Liebe, Geduld, Vergebung, aber eben auch Zorn und brennende Leidenschaft. Und normalerweise sehen wir solche Stellen irgendwie als Problem. Wie kriege ich den Zorn Gottes in mein Gottesbild integriert? Wie passt das? Heute will ich andersherum fragen. Wenn Gott zornig sein kann, wenn das offenbar auch zu seinem Wesen gehört, warum tun wir uns dann so oft schwer mit der Wut? Können wir nicht davon lernen, dass Wut nichts prinzipiell Verwerfliches ist? Dass Wut sogar einen guten Sinn haben kann? In unserer Gesellschaft ist Wut nicht so gern gut angesehen. Und insbesondere Christen, glaube ich, tun sich damit schwer. Peter Scacero hat über das christliche Problem mit schlechten Gefühlen ein ganzes Buch geschrieben. Zu Beginn erzählt er von einem Erlebnis aus seinem Leben. Ein Bekannter kam mit seiner Frau sonntags zum Essen. Eigentlich war der Autor von diesem Buch völlig fertig von zwei Gottesdiensten, die er als Pastor geleitet hatte. Aber er konnte nicht Nein sagen. Und dann textete ihn der Bekannte stundenlang ohne Punkt und Komma zu. Der Autor von diesem Buch und seine Frau wurden immer unruhiger. Aber er brachte es nicht übers Herz, irgendetwas zu sagen. Er schreibt: äußerlich wirkte ich freundlich, liebenswürdig und geduldig. Aber innerlich war ich nichts von alledem. Es war mir so wichtig, das perfekte Bild des guten Christen zu präsentieren, dass ich mich nicht dem stellte, was in mir vorging. Kennt ihr das? Habt ihr auch solche Bilder im Kopf, wie man als guter Christ zu sein hat? Kennt ihr Momente, in denen ihr Ärger oder Wut weggedrückt habt, vielleicht aus falsch verstandener Christlichkeit? Ja statt Nein gesagt habt, etwas hingenommen habt, was euch eigentlich wahnsinnig gegen den Strich geht. Es gibt zwei extreme Umgangsweisen mit Gefühlen. Ich kann ihnen auf der einen Seite so völlig freien Lauf lassen oder ich kann sie komplett ignorieren, kann sie wegdrücken, unterdrücken oder mich verzweifelt von dem ablenken, was eigentlich in mir vorgeht. Wo auf dieser Skala der beiden Extreme würdest du dich einordnen? Irgendwo dazwischen liegt der reife Umgang mit Emotionen. Der, bei dem wir Gefühle wahrnehmen und spüren und uns trotzdem nicht blind von ihnen leiten lassen. Die Geschichte von Jesus im Tempel kann uns zumindest zeigen, dass wir uns unserer Wut nicht zu schämen brauchen. Wie Jesus Händler und Tiere aus dem Tempel fegt, kann er auch unsere Verklemmtheit, unsere Angst vor schwierigen Gefühlen aus uns heraustreiben. Die Wut, die Jesus hier zeigt, erschreckt ja nicht nur. Sie bringt auch etwas. Jesus setzt mit seiner Wut etwas in Bewegung. Zum einen ganz praktisch die Tiere und Menschen, die er aus dem Tempel treibt. Zeichenhaft wird hier erkennbar, wie der Tempel sein könnte. Wut ist eine starke Energiequelle, ein Antreiber. Im besten Fall kann sie etwas verändern, zum Guten bewegen. Auch innerlich bringt die Wut etwas in Bewegung. Durch seine Wut zeigt Jesus, wer er ist. Er steht für das ein, was ihm wichtig ist. Die Wut führt zu einer ehrlichen Begegnung. Nicht nur seine Freunde fangen an, ihn besser zu verstehen. Auch mit seinen Kritikern kommt er ins Gespräch. Sie kommen nach seinem Wutausbruch auf ihn zu und fragen nach: Hast du wirklich den göttlichen Auftrag dafür? Jesus verweigert dann zwar das geforderte Wunder, aber er gibt ihnen trotzdem einen Hinweis darauf, wozu er gesandt ist. Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er spricht in Rätseln und sie bleiben verwirrt zurück. Aber im Nachhinein verstehen zumindest die Jünger, Jesus hat von seinem Sterben und Auferstehen gesprochen. Und so entsteht aus diesem Wutausbruch ein Gespräch, das immer weiter in die Tiefe führt. Ein Gespräch, in dem Jesus mehr von dem zeigt, wer er ist. Wut kann etwas verändern und zum Guten bewegen. Und sie kann zu einer echten Begegnung führen. Mir die Augen öffnen dafür, wer der andere wirklich ist. Oder mir helfen zu verstehen, wer ich eigentlich bin. Warum ärgert mich das so? Was treibt mich dazu, jetzt wütend zu werden? Von Jesus können wir lernen, wie hilfreich Wut sein kann. Im besten Fall. Wie bei jeder Energiequelle müssen wir einen guten Umgang mit ihr lernen. Aber zu verstecken brauchen wir sie nicht. Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden. Wie wäre es, das in der kommenden Woche mal auszuprobieren? Achte mal bewusst darauf, wann in dir Ärger oder Wut aufkommen. Spürst du, wie sich das anfühlt? Worauf will dich diese Wut hinweisen? Was ist ihr Auslöser? Und wohin könnte dich diese Wut bewegen? Kann sie etwas Gutes in Bewegung setzen? Vielleicht sind das ganz persönliche Momente. Vielleicht geht es auch um Probleme, die mit dir selbst erstmal wenig zu tun haben. Politische Ereignisse. Das wäre in diesen Tagen nicht verwunderlich. Ungerechtigkeiten in deinem Umfeld. Was auch immer es ist. Auch deine Wut kann zu etwas Gutem führen. Zu einem klareren Blick und einem guten Weg. Dazu segne dich der manchmal zornige, aber unendlich gnädige Gott. Amen.